Ja, liebe Gemeinde, wir wollen fortfahren, den 78. Psalm auszulegen, weil dies ein etwas längerer Psalm ist, habe ich eine vierteilige Predigtreihe begonnen über diesen Psalm. Heute wollen wir die Verse 36 bis 74 betrachten. Ich werde nicht den ganzen Abschnitt lesen, sondern dann zu jedem einzelnen Punkt extra die einzelnen Verse lesen, aber nur ganz kurz einen Überblick oder Rückblick über das, was wir bisher gelernt haben. Asaf, der Autor dieses Psalms, hat diesen Psalm niedergeschrieben, um dem Volk Israel aus der Geschichte Israels Gottes Handeln mit Israel vor Augen zu malen. Asaf wollte, dass seine Kinder und seine Enkelkinder, die nachfolgenden Generationen, aus der Geschichte Israels lernen, aus den Fehlern Israels lernen, aus der Barmherzigkeit Gottes mit Israel lernen, aber auch aus den Gerichten, die Gott mit Israel hatte, lernen. Das war sein Anliegen. Das haben wir in der ersten Predigt gesehen, in den ersten 8 Versen. Dort hat er aufgezeigt, dass es sein Anliegen ist, seine Kinder zu unterweisen. Und dann haben wir letzte Woche die Verse 9 bis 35 betrachtet, wo wir gelernt haben, wie widerspenstig Israel gegen Gott war. Obwohl Gott sie in der Wüste versorgt hat mit Wasser, mit Brot, mit Essen und immer wieder neu gütig und gnädig mit ihnen war, waren sie widerspenstig gegen ihren Gott. Heute in den Versen 36 bis 64 werden wir weiter traurigerweise sehen, dass Israel trotz all der Gütigkeiten Gottes widerspenstig war. Und auch heute werden wir, genauso wie letzte Woche, sehen, dass Asaf es immer in so einer Wechselwirkung schreibt. Zuerst zeigt er auf, was Israel getan hat, wie Israel gesündigt hat, und dann zeigt er auf, wie Gott darauf reagiert hat. Und dann geht er wieder über zu Israel und wieder über zu Gott. Und so möchten wir folgende 6 Punkte oder 6 Wechseleinheiten betrachten. Erstens Israels Heuchelei, dann zweitens Gottes Erbarmen. Drittens Israels Widerspenstigkeit, viertens Gottes Wunder, fünftens Israels Treulosigkeit und dann sechstens Gottes Grimm. Und mein Anliegen ist es, wenn wir die Geschichte Israels betrachten, dann sollten wir als Christen nicht nur ein widerspenstiges Volk sehen, das sich gegen Gott aufgelehnt hat und gegen Gott rebelliert hat. Ich persönlich glaube, Israel soll in großen Teilen einfach die sündige Natur des Menschen widerspiegeln. Israel zeigt uns, wie der Mensch wirklich ist, obwohl Gott dem Menschen nahe kommt, obwohl Gott den Menschen sucht, obwohl Gott dem Menschen Erbarmung und Gnade zuwendet, rebelliert der Mensch und lehnt sich gegen Gott auf. Das ist, was wir bei Israel sehen. Das ist, was wir bei jedem Menschen sehen. Und wenn Gott das Herz eines Menschen, wenn Gott das Herz Israels nicht verändert, dann bleibt dieses Herz immer widerspenstig. Und das ist, was wir hier sehen werden, heute Abend, mit Gottes Hilfe. Lasst uns also zum ersten Punkt kommen. Israels Heuchelei, die Verse 36 bis 37. Dort heißt es, und sie heuchelten ihm mit ihrem Mund, und mit ihrer Zunge belogen sie ihn, denn ihr Herz war nicht fest gegen ihn, und sie blieben seinem Bund nicht treu. Letzte Woche haben wir dann in Vers 35 gesehen und gelernt, dass wenn Gott Israel richtete und wenn Gott Israel strafte, dann haben wir gelernt, da fragte Israel wieder nach ihrem Gott, Vers 34, und sie kehrten zu ihm zurück und suchten ihn eifrig. Und ich denke, einige aus dem Volk Israel haben das wirklich von ganzem Herzen getan, aber der Großteil des Volkes suchte Gott nur, weil er sie strafte. Sie heuchelten. Das ist, was wir hier in Vers 36 lesen. Und sie heuchelten ihm mit ihrem Mund und mit ihrer Zunge belogen sie ihn. Als Gott Israel richtete und als es Israel schlecht ging, da bekannten sie sich zu ihrem Gott. Sie bekannten ihm ihre Sünden und sie versicherten ihm ihre Treue. Doch dies sagten sie nicht, weil sie es aufrichtig meinten, zumindest ein Großteil von ihnen. Sie sagten dies, damit es ihnen wieder besser ging. damit es ihnen wieder gut geht, damit sie weiterhin einfach leben konnten, wie sie es wollten, weiterhin sündigen konnten, wie sie es zuvor taten. Und in Vers 37 erklärt Asaf dann auch, wieso die meisten Israeliten heuchelten, etwas vorspielten ihrem Gott. Denn ihr Herz war nicht fest gegen ihn und sie blieben seinem Bund nicht treu. Ihr Herz war nicht fest. Wir haben es letzte Woche schon gesehen, es geht immer um das Herz. Sie hatten kein neues Herz. Sie hatten noch nicht das, was Gott durch Jeremia versprochen hat. Ich werde euch einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich werde euch ein neues Herz geben. Das Fleischernes werde ich rausnehmen. Das Steinerne werde ich herausnehmen und ein Fleischernes werde ich geben. Das hatten sie noch nicht. Und eben weil sie tot in ihren Sünden waren und kein neues Herz hatten, da waren sie so fromm und heuchelten und sagten, Gott, wir wollen dir ja dienen. Aber als Gott seinen Zorn wieder zurücknahm, da sind sie wieder in ihre Sünden gefallen. Solange das Herz eines Sünders tot ist, kann es Gott nicht aufrichtig lieben und aufrichtig gehorchen. Und weil das Herz der meisten Israeliten, wir kennen die Geschichte, dass immer ein Überrest übrig geblieben ist, das Gott erwählt hat und das Gott bewahrt hat, aber die meisten Israeliten hatten kein aufrichtiges Herz. Sie konnten und sie wollten den Bund Gottes nicht halten. Wie oft sehen wir dies bei den Menschen um uns herum? Wenn es ihnen schlecht geht, wenn Krankheit sie überfällt, wenn es Katastrophen gibt, dann sieht man die Leute in die Kirche laufen. Dann sieht man die Leute beten. Aber das sind Heuchler. Tut mir leid, das sind Heuchler. Sie schreien zu Gott dann, wenn es ihnen schlecht geht. Und wenn es ihnen wieder gut geht, dann leben sie einfach, wie sie davor gelebt haben. Es interessiert sie nicht mehr, was Gott jetzt tut. Wie oft hast du, wie oft habe ich so gelebt? Vor unserer Bekehrung. Das ist ein Bild eines Sünders, der zu Gott schreit, wenn es ihm schlecht geht, aber wenn es ihm wieder gut geht, dann vergisst er alles, was Gott ihm Gutes getan hat. Und trotzdem, obwohl Gott sah, dass Israel heuchelte, erbarmte er sich über das Volk, was uns zum zweiten Punkt führt, Gottes Erbarmen. Gottes Erbarmen, die Verse 38 bis 39. Hier sagt Asaf in Vers 38, er aber war barmherzig. Er vergab die Ungerechtigkeit und vertilgte sie nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm. Das Wort aber hier, er aber, beschreibt die unerwartete Handlung Gottes trotz eines widerspenstigen und rebellierenden Volkes. Obwohl Israel so frech und so unverschämt gegen Gott sündigte und ihn immer wieder anlog, ihn immer wieder etwas vorspielte, heuchelte, erbarmte sich Gott trotzdem über sie. Er hat ihnen ihre Sünden vergeben, heißt es hier. Und er vertilgte sie nicht. Wir haben es letzten Sonntag beim Abendmahl schon gehört. Israel hätte es verdient, aufgrund der Heiligkeit und aufgrund der Gerechtigkeit Gottes, dass Gott sie vertilgt. Dass Gott sie vom Erdboden verbannt. Und oftmals, so sagt es Asaf hier, als Israel Gott zum Zorn reizte, wandte er seinen Zorn ab. Wandte er seinen Zorn ab. Das heißt, mit anderen Worten, der Zorn Gottes kam schon über sie und immer wieder wandte er seinen Zorn ab. Immer wieder hielt er seinen Zorn zurück. Und ich denke, eines der bemerkenswertesten Geschichten ist dort, wo Israel direkt aus dem Auszug von Ägypten ein goldenes Kalb bauen ließ durch Aaron, dankeschön. Und Mose war auf dem Berg, kam zurück. Und Gott sagte zu Mose, ich werde dieses Volk vertilgen und ich werde aus dir ein neues Volk machen. Und Mose trat für das Volk ein, er betete für das Volk und Gott wandte seinen Zorn ab. Und das sehen wir immer wieder in der Geschichte Israels, dass Gott eigentlich im Begriff ist, seinen Zorn auszugießen, aber er wendet seinen Zorn ab. Wunderbar. Und in Vers 39 begründet Asaf dann auch, wieso Gott so barmherzig und langmütig mit seinem Volk war und wieso Gott seinen Zorn zurückgehalten hat. Und er gedachte daran, dass sie Fleisch seien, ein Hauch, der dahinfährt und nicht wiederkehrt. Er gedachte daran, dass sie Fleisch waren. Fleisch bezieht sich hier auf die Sündhaftigkeit, auf die Verdorbenheit und auf die Vergänglichkeit. Ein Hauch, des Menschen. Weil Gott also auf Israel blickte und weil er ihre Sündhaftigkeit und ihre verdorbene Natur berücksichtigte, wandte er seinen Zorn immer wieder ab. Weil er wusste, sie können eigentlich gar nicht anders, als gegen mich zu sündigen. Sehen wir, wie wunderbar unser Gott ist. Obwohl er heilig ist, obwohl er gerecht ist, obwohl er Sünde nicht toleriert und nicht dulden kann, nimmt er Rücksicht auf deine und meine sündige Natur. Würde er nicht Rücksicht nehmen auf deine und meine verdorbene Natur, gäbe es keine Hoffnung für keinen einzigen Menschen. Aber weil Gott gedenkt, dass wir Fleisch sind, erbarmt er sich über uns. Wie oft haben wir Gott zum Zorn gereizt durch unser sündiges Verhalten, durch unser Ungehorsam, durch Wort oder Gedanken? Wie oft war Gott im Begriff, seinen Zorn zu entfesseln und über uns loszubrechen, aber durch seine Gnade hat er seinen Zorn immer wieder neu zurückgehalten und zurückgezogen. Das Bemerkenswerte hier, wenn wir diesen Text lesen, dann lernen wir, dass Gott seinen Zorn nicht deshalb zurückgehalten hat, weil Israel ihn irgendwie darum gebeten hat, weil Israel irgendwie Buße getan hat oder weil Israel in irgendeiner Form etwas getan hat, weshalb Gott dann seinen Zorn zurückhielt. Nein, wir lesen hier ganz schlicht und einfach, er vertilgte sie nicht und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm. Es lag einfach in und an Gott. Er hat seinen Zorn zurückgehalten, weil er gedachte, dass wir Fleisch sind. Es liegt nicht an dem Menschen, dass Gott seinen Zorn zurückhält, sondern es liegt an dem Wesen und der Person Gottes, weil er gnädig und barmherzig ist. Schreckenderweise führte dieses Erbarmen Gottes gegenüber seinem Volk, und sein Volk hat es gewusst. Immer wieder aufs Neue. Sie wussten es, okay, jetzt sind wir dem Untergang geweiht, aber doch irgendwie hat Gott seinen Zorn zurückgehalten. Sie haben dieses Handeln Gottes gesehen. Es war ihnen bewusst, aber dies führte nicht dazu, dass sie mit dem ganzen Herzen zu ihm umkehrten, sondern weiter widerspenstig waren, was uns zum dritten Punkt führt. Israels Widerspenstigkeit, die Verse 40 bis 43. In den Versen 40 bis 41 nennt Asaf vier Dinge, inwiefern das Volk Israel weiterhin widerspenstig gegenüber diesem barmherzigen Gott war. Dort heißt es, wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn in der Wüste, betrübten ihn in der Einöde und sie versuchten Gott wieder und kränkten den Heiligen Israels. Zum dritten Mal in diesem Psalm wird gesagt, dass Israel widerspenstig war gegen Gott. Das Wort widerspenstig, es beschreibt ein Verhalten, bei dem man sich Anweisungen, Regeln oder dem Willen anderer ganz bewusst widersetzt. Dies zeigt sich vor allem auch in einem trotzigen und sturen Verhalten. Also da gibt's eine Regel, da gibt's eine Ordnung, da gibt's ein Befehl. Und diesem Befehl, dieser Regel widersteht man voller Trotz und voller Sturheit. Ich will es nicht. In dieser Weise widerstanden war Israel widerspenstig gegen ihren Gott. Wie ein unbändiges und wie ein widerspenstiges Pferd sich nicht zähmen lässt, so ließ sich Israel von ihrem Gott nicht zähmen. Sie waren widerspenstig und unbändig und sie betrübten ihn in der Einöde, heißt es hier. Und das Wort betrüben kann auch mit verletzen, mit schmerzen oder mit kränken übersetzt werden. So heißt es hier auch am Ende von Vers 41, und sie versuchten Gott wieder und kränkten den Heiligen Israels. Also indem Israel wiederholt trotz der vielen Gnadenerweise Gottes, wiederholt gegen ihn sündigten, kränkten sie Gott, sie verletzten ihn, es schmerzte Gott. Wisst ihr, als Vater bin ich verletzt, ich bin gekränkt von meinen Kindern, wenn ich ihnen täglich meine Güte erweise und sie überschütte mit allem, was sie nötig haben, um zu leben, und sie sind mir trotzdem ungehorsam, sie sind mir nicht dankbar. Es kränkt mich, es verletzt mich manchmal, es macht mich traurig. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen worden. Ich glaube, Gott ist traurig. Er ist verletzt davon, wenn er sieht, wie er einer Welt so viel Gutes gibt und er hat seinen Sohn geopfert für die Sünden der Welt und er sieht, dass da eine Welt ist und sie spuckt ihm ins Angesicht und sie kränkt ihn Tag für Tag. Er ist verletzt, er ist gekränkt. Es schmerzt ihn, wenn er sieht, wie die Menschen mit ihm umgehen. Israel erinnert uns hier also in gewisser Weise an ein unbelehrtes, unbelehrbares Kind. Ein Kind, das du immer wieder das Gleiche sagen musst, immer wieder das Gleiche, jeden Tag, Wochen und Monate und Jahre. Und dieses Kind hört einfach nicht, begreift es nicht und ist widerspenstig seinen Eltern. Das ist Israel, das ist das Bild eines Sünders. Das ist das Bild eines Sünders. Gott redet. Gott ruft, Gott erbarmt sich, Gott tötet nicht sofort, Gott schmeißt nicht sofort in die Hölle. Er ruft, er zieht, er sendet seinen Sohn, er tut alles, alles. Und der Sünder ist widerspenstig. Und wieso? Weil er gar nicht anders kann. Weil er so verdorben ist in seinem Herzen und weil er es einfach nicht will. Er kann es nicht. Und in den Versen 42 bis 43 erklärt Asaf dann auch, wieso Israel Gott in der Wüste so betrübte. Sie erinnerten sich nicht an seine Hand, an den Tag, als er sie vom Bedränger erlöste, als er seine Zeichen tat in Ägypten und seine Wunder auf dem Feld Zoans. Sie erinnerten sich nicht an die Hand Gottes. Wir haben bereits gelernt, dass Asaf diesen Psalm schrieb und dass er seine Kinder und Kindeskinder unterweisen will, damit sie nicht vergessen, was Gott getan hat, sondern damit sie sich beständig erinnern, was Gott getan hat. Wieso? Er zeigt hier auch, was passiert, wenn man vergisst, was Gott tut. Wenn man vergisst, wer Gott ist, wenn man vergisst, was Gott getan hat, dann ist man ein widerspenstiges Volk und rebelliert gegen einen gütigen Gott. Und deswegen zeigt Asaf auch, was passiert mit dir, was passiert mit mir, wenn wir Gott vergessen. Er spricht hier von der Hand Gottes. Und damit meint er in gewisser Weise das Rettungshandeln Gottes. Und er bezieht sich hier auf die Zeichen und Wunder in Ägypten und in Zoan. Und dann beschreibt Asaf in den Versen 44 bis 55, welche Wunder Gott in Ägypten getan hat. Und das führt uns zum vierten Punkt. Jetzt will Asaf seine Kinder und Kindeskinder daran erinnern, was Gott in Ägypten und in Zoan getan hat, nämlich die Wunder Gottes. In diesen Versen, in den Versen 44 bis 45, berichtet Asaf von den einzelnen Plagen, womit Gott Ägypten geschlagen hat. Und ich möchte diesen Abschnitt vorlesen. Dort sagt er, er wandelte ihre Ströme in Blut, sodass sie ihre fließenden Wasser nicht trinken konnten. Er sandte Hundsfliegen unter sie, die sie fraßen und Frösche, die ihnen Verderben brachten. Achtet auf das Personalpronomen er. Und er gab dem Vertilger ihren Ertrag und ihre Arbeit der Heuschrecken. Ihren Wund schlug er nieder mit Hagel, ihren Weinstock, und ihre Maulbeerfeigenbäume mit großen Hagelkörnern. Und er gab ihr Vieh dem Hagelpreis und ihre Herden den Blitzen. Und er ließ seine Zornglut gegen sie los, Wut und Grimm, und drang seine Schar von Unglücksengeln. Er bahnte seinen Zorn einen Weg, entzog nicht dem Tod ihre Seele und gab ihr Leben der Pestpreis. Und er schlug alle Erstgeborenen Ägypten, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams. Und er ließ sein Volk wegziehen wie Schaf und leitete sie wie eine Herde in der Wüste. Und er führte sie sicher, sodass sie sich nicht fürchteten und ihre Feinde bedeckte das Meer. Und er brachte sie in sein heiliges Gebiet zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Und er vertrieb Nationen vor ihnen und verloste sie als Schnur des Erbteils und ließ die Stämme Israels in ihren Zelten wohnen. Was für ein Kontrast, oder? Wenn wir diesen Psalm lesen und sehen, wie Israel immer wieder neu widerspenstig war und nicht nur widerspenstig, sondern so krass gegen Gott sündigte. Und dann beschreibt Asaf jetzt, aber schaut mal, was Gott eigentlich getan hat. Er beschreibt die Plagen, die Gott über Ägypten brachte. Er beschreibt in gewisser Weise, wie Gott seinen Zorn entfesselte und der ganze Zorn wie eine Flut über Ägypten heranraste. Und dann zeigt er auf, wie Gott das Wasser in Blut verwandelte und wie Gott die Fliegen und Heuschrecken sandte, um die Ernte zu zerstören und die Menschen zu quälen. Wie er die Ernte und die Tiere auch durch Hagel tötete und wie er am Ende alle Erstgeburt Ägyptens geschlagen hat. Und jetzt das Bemerkenswerte ist in Vers 49 und 50, wo es heißt, und er ließ seine Zornglut gegen sie los. Er ließ seine Zornglut gegen sie los, Wut und Grimm und Drangsal, eine Schar von Unglücksengeln. Er bahnte seinem Zorn einen Weg. Was für ein Kontrast zu dem, was wir in Vers 38 gelesen haben, erinnern wir uns noch? Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm. Was für ein Kontrast von Ägypten und Israel, oder? Bei Israel wandte Gott seinen Zorn oft ab und seinen Grimm hielt er zurück. Und bei Ägypten, da ließ er seinen Zorn freien Lauf und er bahnte seinem Zorn einen Weg, um zu richten. Und die Frage stellt sich für uns, und ich glaube, die Frage sollte sich für die Israeliten stellen durch diesen Psalm. Wieso hat Gott mit uns nicht auch so gehandelt? Wir sind nicht besser wie Ägypten. Wieso hält er bei uns den Zorn zurück und bei Ägypten bahnt er seinem Zorn einen Weg? Was ist der Unterschied zwischen uns und Ägypten? Gar nichts. Wir sind nicht besser als Ägypten. Die Antwort darauf finden wir in der Geschichte Israels, wie Gott sich ein Volk erwählte. Gott erwählte sich ein Volk und er erbarmte sich diesem Volk, um durch diesem Volk allen Nationen und der ganzen Welt seine Gnade zu erweisen. Das ist der einzige Grund, wieso Gott seinen Zorn bei Israel oft zurückhielt, um zu zeigen, wie gnädig und barmherzig er ist. Aber Israel hätte das gleiche Schicksal treffen können und müssen wie Ägypten, weil Israel nicht besser war als Ägypten. Stellst du dir nicht auch manchmal die Frage, wieso hat Gott mich gerettet und meinen Freund von früher nicht? Wieso musste er an seiner Sünde sterben? Wieso darf ich erlöst sein? Bin ich besser als mein Nachbar, Kollege, Freund? Ich habe mir diese Frage oft gestellt, wieso ich und wieso nicht sie? Und die Antwort ist nicht in mir zu finden. Es war nichts in mir. Ich bin nicht besser als meine Freunde von früher. Ich bin teilweise schlimmer als meine Freunde von früher gewesen. Die einzige Antwort auf die Frage, wieso ich, liegt darin begründet, dass Gott es so wollte. Dass Gott seine unverdiente Gnade und Barmherzigkeit an meiner Errettung kundtun wollte, den Menschen. Nichts in mir. Und schaut, wenn wir hier weiterlesen, Gott sandte sein Gericht über Ägypten. Und was macht er mit Israel? Er rettete Israel aus Ägypten heraus und dann Vers 54 und er brachte sie in sein heiliges Gebiet, zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Und er vertrieb Nationen vor ihnen und verloste sie als Schnur des Erbteils und ließ die Stimme Israels in ihren Zelten wohnen. Was wollte Gott? Er hat sich ein Volk erlöst, um es in sein Gebiet zu bringen, in sein heiliges Gebiet, zu seinem Berg. Mit anderen Worten, in seine Gegenwart. Dort, wo Gott wohnt. Gott hat sich einen Ort erwählt, Israel, er hat sich einen Berg erwählt, Zion, um dort zu wohnen. Und er hat sich ein Volk erwählt, damit dieses Volk bei ihm sei, in seiner Gegenwart. Um ihn zu genießen, um sich an ihm zu erfreuen, um ihn anzubeten. Mit anderen Worten, Israel hat das größte Privileg empfangen, was man nur empfangen kann, und zwar in die Gegenwart Gottes treten zu dürfen. Sehen wir, was Asaf hier machen will. Er will dem Volk Israel, er will uns aufzeigen, wie absurd und wie unverständlich es ist, dass Israel trotz dieser ganzen Gnadenerweise so widerspenstig gegen Gott war und so stark gegen ihn rebelliert hat. Für uns als Christen lehren diese Verse, was Gott auch durch Christus für uns getan hat. Gott hat Ägypten geschlagen. Und er hat die Sklaverei Ägyptens gelöst. Gott hat den Satan geschlagen, er hat die Sünde geschlagen, er hat die Sklaverei der Sünde geschlagen durch seinen Sohn am Kreuz. Und er hat ein Volk aus Ägypten erwählt und gerettet. Wir als Christen, er hat uns aus der Finsternis in sein Licht gestellt und gerettet. Und er hat uns in sein heiliges Gebiet gebracht, zu seinem heiligen Berg, damit wir nun bei ihm sein können, in seiner Gegenwart durch Jesus Christus, unseren Mittler. Wenn wir dies verstanden haben, dann ist jede Widerspenstigkeit gegen Gott eine große Sünde und eine große Torheit. Und trotz dass Gott in solch einer wundersamen Weise gehandelt hat, zum einen durch das Gericht in Ägypten, zum anderen durch die Rettung in Israel, blieben sie weiter treulos. Das führt uns zum fünften Punkt, Israels Treulosigkeit in den Versen 56 bis 58. Dort heißt es, aber sie versuchten Gott, den Höchsten, und waren widerspenstig gegen ihn, und seine Zeugnisse bewahrten sie nicht. Dieses Aber hier in Vers 56 unterscheidet sich drastisch von dem Aber aus Vers 38. In Vers 38 bezieht sich das Aber auf Gottes Erbarmen trotz Israels Sünde. Hier bezieht sich das Aber auf Israels Sünde trotz der Gnadenerweise Gottes. Aber obwohl Gott Ägypten richtete und Israel rettete, aber trotzdem versuchten sie Gott weiterhin. Asaf nennt Gott hier den Höchsten, aber sie versuchten Gott den Höchsten, um die Torheit und die Rebellion Israels deutlich zu machen. Er nennt Gott hier ganz bewusst mit dem Namen der Höchste, um aufzuzeigen, Israel sündigte nicht gegen irgendeinen toten Götzen. Israel sündigte auch nicht gegen irgendeinen Menschen oder gegen irgendeinen Engel. Israel sündigte gegen den Höchsten, gegen den Schöpfer des Himmels und der Erde, gegen den Erlöser Israels, gegen den, der war und der ist und der immer sein wird. Gegen ihn sündigten sie, ihn versuchten sie. Und dann sagt Asaf weiter, und sie wichen zurück und handelten treulos wie ihre Väter. Sie wandten sich um wie ein trügerischer Bogen. Ein trügerischer Bogen, damals ein Bogen, der keine Funktion hatte. Er sah zwar aus wie ein Bogen, aber er war nutzlos. Den Pfeil, den du in die Sehne spanntest, den konntest du nicht abschießen. Also du konntest kein Ziel mit diesem trügerischen Bogen treffen. Und so ist Israel in der Hand Gottes, ein trügerischer Bogen, nutzlos. Du kannst mir nichts mit diesem Bogen anfangen. Und dann erklärt Asaf in Vers 58 genauer, wie Israel Gott versuchte. Und sie erbitterten ihn durch ihre Höhen und reizten ihn zur Eifersucht durch ihre geschnitzten Bilder. Die Höhen und die geschnitzten Bilder, wir wissen es aus der Geschichte Israel, das waren die Götzen, die sie aufgestellt haben auf jeder Höhe in Israel, und somit haben sie den Nationen nachgeahmt, die auch ihre Götzenbilder auf Berge gestellt haben, um sie dort anzubeten. Und hier sehen wir auch, wieso sie Gott in so einer heftigen Weise gereizt haben. Diese Sünde kann nicht verglichen werden mit dem goldenen Kalb. Denn das goldene Kalb, wurde erstellt und Mose hat es wieder zerstört. Hier werden auf sämtlichen Höhen Israels Götzenbilder aufgestellt und sie sind dort beständig. Und sie gehen dorthin und beten diese toten Götzenbilder an. Und den höchsten Gott, der sie geschaffen und erlöst hat, vergessen sie. Das ist eine unvorstellbar große Sünde, die Gott gereizt hat, die Gott zum Zorn gereizt hat. Deswegen sagt Asaf hier auch, dass sie ihn reizten zur Eifersucht. Wir wissen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und eines der ersten Gebote war an Israel, dass sie keine anderen Götter haben sollen neben ihm. Wieso? Weil er ein eifernder Gott ist. Das können wir nachlesen in 2. Mose 20, Vers 5, wo Gott sagt, du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Gott gibt seine Ehre niemandem anderen. Und Gott will, dass man niemanden anderen anbetet. Und wenn man jemanden anderen anbetet, wird Gott gereizt zur Eifersucht. In 2. Mose 34, Vers 14 lesen wir sogar folgende Worte. Denn du sollst nicht einen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name Eiferer ist, ist ein eifernder Gott. Der Name Gottes ist Eiferer. Gott ist nicht nur in seinem Wesen eifersüchtig, sein Name ist Eiferer. Und wir werden gleich sehen, dass dies das Ende war für Israel. So viele Sünden hat Israel begangen und Gott hielt seinen Zorn immer wieder zurück. Er hielt seinen Zorn immer wieder zurück. Er erbarmte sich immer wieder neu über Israel. Aber jetzt reicht's. Jetzt handeln sie direkt gegen seinen Namen, gegen den Eiferer, indem sie Götzen anbeteten. Und das führt uns zum 6. Punkt, wo Gott seinen Grimm und seinen Zorn loslässt. Gottes Grimm, die Verse 59 bis 64. Diese wiederholte Treulosigkeit und letzten Endes dieser Götzendienst Israel führte dazu, Vers 59, Gott hörte es und er grimmte und er verachtete Israel sehr. Man kann auch übersetzen, er verwarf Israel. Sehen wir, dass Götzendienst keine kleine Sünde ist. Götzendienst reizt Gott so sehr, dass er sein Volk letztendlich verworfen hat. Ich wiederhole mich, alle anderen Sünden, die genauso böse waren und die eigentlich auch den Zorn Gottes verdient haben, die bedeckte Gott mit seiner Gnade. Aber jetzt, sagte Gott, und jetzt reicht es. Jetzt reizt ihr mich so sehr, dass ich euch verwerfe, dass ich euch verachte. Und dann beschreibt Asaf 5 Dinge, inwiefern Gott sein Volk letztendlich verachtet und verworfen hat. Vers 60, und er verließ die Wohnung in Silo, das Zelt, das er unter den Menschen aufgestellt hatte. Er kam dort nach Silo, als Mose die Stiftshütte aufgebaut hat, als David sie dort auch wieder aufgerichtet hat, letztendlich als Salomo den Tempel aufgebaut hat. Gott kam mit einer Wolke, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gegenwart dorthin, um unter seinem Volk zu wohnen. Jetzt verließ er es. Er war nicht mehr unter seinem Volk. Deswegen war es ihm auch egal, dass der Tempel zerstört worden ist, denn der Tempel war nur ein Gebäude. Er wohnte nicht mehr darin. Er verließ sein Volk. Wenn Gott sein Volk verlässt, dann hat er sein Volk hingegeben. Als zweites erklärt Asaf in Vers 61, und er gab in die Gefangenschaft seine Kraft und seine Herrlichkeit in die Hand des Bedrängers. Also er sandte Krieg. Er ließ sie wegführen von den Babyloniern, von den Assyrern. Er brachte Krieg über sein Volk. Vers 62, und er gab sein Volk dem Schwertpreis und gegen sein Erbteil ergrimmte er. Dieses Gericht kam über alle im Volk, über Jung und Alt. Wir lesen Vers 63, seine Jünglinge fraß das Feuer und seine Jungfrauen wurden nicht besungen. Es wurde nicht mehr getrauert. Und das Gericht war so erschreckend. Wenn wir Jeremia lesen, vor allem die Klagelieder, dann sehen wir, wie grimmig Gott war, wie er seinen Zorn über Israel ausgegossen hat, dass Mütter die eigene Leibesfrucht gekocht haben und gegessen haben. Sie wurden nicht beweint. Es war schrecklich. Es war katastrophal. Und auch die Priester traf dieses Gericht, Vers 64. Seine Priester fielen durchs Schwert und seine Witwen weinten nicht. Sehen wir, liebe Geschwister, wie gnädig Gott ist, wie barmherzig er ist, wie geduldig er ist, wie langmütig er ist. Aber auch bei Gott gibt es einen Zeitpunkt, wo diese Langmut und diese Gnade zu Ende ist. Und wenn die Langmut und die Gnade Gottes zu Ende ist und er seinen Zorn nicht mehr zurückhält, sondern seinem Zorn einen Weg bahnt, dann gibt es kein Entrinnen mehr. Und der Zorn Gottes ist unvorstellbar schrecklich, dass die Schrift uns sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hier auf dieser Erde und nach dem Ableben. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und so will Asaf seine Kinder und Enkelkinder und die Christen im 21. Jahrhundert unterweisen und uns belehren aus der Geschichte Israels. Und ich möchte abschließend ganz kurz drei Dinge nennen, die wir hier aus diesem Text lernen dürfen. Das erste, was wir lernen wollen aus diesem Text von unserem Gott ist, lasst uns von Gott lernen, langmütig zu sein. Ich wurde überführt, ich werde immer wieder überführt, wenn ich sehe, wie Gott mit Israel umgegangen ist, wenn ich sehe, wie Gott mit mir umgeht und wenn ich mich reflektiere, wie ich mit meinen Kindern oder mit meinen Mitmenschen generell umgehe. Ich halte meinen Zorn nicht oft zurück. Ich bin nicht langmütig wie Gott. Manchmal gebe ich vielleicht eine Chance, manchmal gebe ich zwei Chancen, aber dann ist oft genug bei mir. Gott hat unzählige Chancen gegeben. Vor allem die Eltern unter uns. Lasst uns lernen von Gott, in dieser Weise unsere Kinder zu erziehen, langmütig zu sein. Ja, wir müssen konsequent sein und wir müssen das durchziehen, was wir angekündigt haben. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, was wir ankündigen. Aber wir sollten lernen, langmütig zu sein, geduldig zu sein, mit Liebe zuzudecken. Das zweite ist, was wir als Christen lernen, lasst uns von Israel lernen, Gott gehorsam zu sein. Ich denke, wir müssen aufpassen, wir leben nicht mehr im alten Bund wie Israel, wir leben im neuen Bund, wo wir ein neues Herz empfangen haben durch die Wiedergeburt. Wir sind jetzt in der Lage, Gott zu gehorchen. Wir wurden von unserer Widerspenstigkeit und Rebellion bekehrt hin zum Gehorsam gegenüber dem Evangelium, definitiv. Und durch Gottes Gnade sind wir in der Lage, so zu leben, wie es ihm gefällt. Gleichzeitig erlebe ich es in meinem Leben, dass es immer wieder Zeiten oder Phasen gibt, wo ich Gott entweder bewusst oder vielleicht auch unbewusst nicht gehorche. Lasst uns lernen von Israel, Gott zu gehorchen. Keine anderen Götter neben ihm zu haben, weil Gott ist der gleiche Gott. Gott ist immer noch ein eifernder Gott. Und wenn wir Götzen in unserem Leben haben, reizen wir ihn zu Eifersucht. Und er wird uns zeigen, wo die Götzen sind. Und er wird sie zerschlagen, damit er alleine angebetet wird von uns. Und eine dritte Sache, die wir lernen wollen: Lass die Langmut Gottes mit dir dich in die Anbetung und Demut führen. Diese Langmut, die Gott mit Israel hatte, die hat er auch mit dir und mit mir gehabt. Und diese Langmut sollte in dir Dankbarkeit hervorrufen, Anbetung hervorrufen und Demut hervorrufen. In dem Bewusstsein und Verständnis, ich habe all das nicht verdient. Ich hätte es verdient, wie Ägypten, dass 10 Plagen über mich kommen und letztendlich der Tod mich dahin rafft. Das hätte ich verdient. Aber Gott hat es mir nicht gegeben. Im Gegenteil, er hat mir Leben gegeben. Jetzt hat er mich sogar gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern mit Christus zusammen. So lasst uns Gott anbeten und ihn dafür preisen, dafür, dass er ist, wie er ist. Amen.